Oh, läuft ja schon. Gut, 1. Mose 37, Vers 1. Wir fangen an mit Josef, seinem Leben. Jakob aber wohnte im Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Interessant, dass Josef sein Leben halt mit dem Vers anfängt. Und es ist auch interessant, dass nach all den Jahrzehnten und nach dem Reichtum und nach der Macht, die sein Vater Isaac hatte, dass aber Isaac immer noch ein Fremdling war in Kanaan, obwohl Gott verheißen hatte, das ist dein Land. So, das wird dir gehören und all den Generationen nach dir. Und das ist eine Sache, die ich mir immer wieder in meinen Kopf rufen muss, die auch der Heilige Geist immer wieder bringt in meinen Kopf, so ein, hey, du bist hier ein Fremdling. Und das spricht er meistens dann, wenn ich einheimisch geworden bin oder dabei anfange, einheimisch zu werden. So, das geht halt so schnell, ne, weil wir müssen hier arbeiten, wir müssen hier Geld irgendwie organisieren und dann auch investieren. Wir brauchen Essen und Trinken und Miete und dies und jenes. Wir haben, sind Menschen und brauchen Luxus, ne, so Geld für Handy, für Internet, für Filme, für was auch immer, ne, so wir sind ja nicht tot, so, ne, wir sind ja immer noch Menschen, so, und dieses Leben hier kostet dem einen mehr, dem anderen weniger, kommt drauf an, wie viel man braucht, so. Aber es ist halt immer wieder dieser Punkt, wo Gott mich rausreißt und uns alle, denke ich, hoffe ich, so ein, ne, wo er wieder erinnert und sagt so, hey, du bist hier nicht zu Hause. Du bist nicht mehr von dieser Welt, du bist eine neue Schöpfung. Du trägst jetzt meinen Namen und du bist wie Josef, wie Isaac, wie Abraham, so ein, bist du berufen von mir und auserwählt. Und hast eine Verheißung bekommen, genau die gleiche, die sie bekommen haben, die Väter. So, nämlich ins verheißene Land zu kommen und mein Volk zu sein. Und ich bin dankbar, wenn Gott dann immer wieder meinen Blick halt säubert und ich erkenne, ja, so ein, wenn ich das vergesse, dass ich hier nun Durchreisender bin, dass ich kein Anrecht habe, wie mein Nachbar hier gegenüber, der Gott nicht kennt, der hier wohnt und von der Welt ist, dass ich aber nicht das gleiche Anrecht mehr habe wie er, so weil ich mich verkauft habe und weil ich mich damals töten lassen habe von Jesus, und um ein neues Leben zu empfangen. So, und wenn ich vergesse, dass Jesus kommt, so, und dass Jesus gerade jetzt ein Reich baut, in das wir einziehen werden, wenn ich das nicht mehr vor Augen habe, dann kann ich mich schnell hier verlieren in dieser Welt und dann werde ich träge und müde und bitter und mache Dinge falsch. So, und dann lebe ich mehr und mehr, denke mehr und mehr und handle mehr und mehr wie ein gottloser Mensch, der diese Verheißung nicht bekommen hat. So, und das ist eine Sache, die ich nicht will. Gott beruft nicht jeden von uns, Missionar zu sein oder ein Power-Evangelist oder was auch immer, ne? So, manche von uns weltweit beruft Gott dazu, einfach ein stilles und ruhiges Leben zu führen, zu arbeiten, eine Familie zu haben, und das sind für mich die Gesegnetsten von uns Christen eigentlich. So, und die Gnade des Lebens hier einfach leben können, ohne schlechtes Gewissen oder ohne Zwang. Manche beruft doch nochmal anders, die mehr opfern oder opfern müssen oder Rechte abgeben müssen. Ist total egal, aber jeder von uns weiß ja jetzt gerade, worin er berufen ist, zumindest heute. Kann doch sein, dass morgen Gott in dein Leben spricht oder heute Abend dich wach macht und sagt so, okay, pack deine Sachen, kündige Wohnung, nimm deine Kinder und deine Frau und los geht's. Dann wird aber auch Gott zu seiner Frau reden. Also, ganz wichtig. So, ne, aber das kann sein. Ne? Machst du dich dann auf? Oder sagst du, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, Gott. Ich bin noch zu jung oder zu klein oder zu arm oder nicht fähig, nicht gut genug. So, dann, wenn du Glück hast, kriegst du einen Aaron, an dem du die Zähne ausbeißt und du Probleme hast. So, ne, oder wenn alles gut läuft, sagst du, okay, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Und du erlebst die Größe und die Möglichkeiten Gottes. Aber vielleicht passiert das auch nie. Und du wirst den Rest deines Lebens hier in dieser Welt dich um solche Dinge kümmern wie dein gottloser Nachbar. Plus ein Hirte zu sein für deine Kinder, ein lebendiges Glied zu sein in der Gemeinschaft der Heiligen, und bereit zu sein, beschult zu sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung. Und jeder von uns wurde schon mal hingeschickt, so zu irgendeinem Menschen, um von Gott zu reden. Und das ist eine Sache, die gehört dazu. Wir sind alle Missionare. Wir sind alle Evangelisten, aber halt in einem bestimmten Maß, in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, mit bestimmten Personen. Wir alle haben Geistesgaben und bekommen Geistesgaben, und zwar alle Geistesgaben, aber bemessen für unseren Nachbarn, der gerade neben uns sitzt. Und wenn dein Nachbar gerade keine Heilung braucht, dann kriegst du auch keine Heilung. Die Gabe der Heilung, weil wozu soll sie sein? Ne? Vielleicht ist es die Gabe der Prophetie, so dass du in deinen Nachbarns Leben guckst und sprichst so: Hey, Gott ist mit dir und es wird alles gut. Wo du dir gerade sehr sicher bist, aber dein Nachbar vielleicht nicht, weil er zweifelt. So, weißt du, wir alle haben unseren Platz hier in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und das ist eine Sache, die ist wichtig und elementar. Weil die, die das nicht im Blick mehr haben oder die das noch nie auf dem Blick hatten, weil sie nicht wollten und das ihnen zu viel kostet, das sind Menschen, die zwei Herren versuchen zu dienen und das funktioniert nicht. Oder auf zwei Wegen gehen und es geht nicht. Sondern du kannst nicht 6 oder 5 Tage in der Woche von der Welt sein und 1 oder 2 Tage dann nicht von der Welt, sondern es zerreißt uns innerlich. Ist keine Harmonie, kein Frieden. Wir müssen uns entscheiden, täglich. Ja, und da habe ich Angst vor, weil ich möchte mit dieser Welt nicht verschmelzen. Denn was hat der Gottlose mit den Gottesfürchtigen zu tun? Oder was hat Gott mit Satan zu tun? Oder mit dieser Welt? Und das hoffe ich auch, dass ich, wenn ich satt und lebensmüde bin hier, außer Jesus kommt eher, was ich hoffe, so, aber sagen wir mal, ich werde so ein alter Sack, ne, und liege dann auf dem Sterbebett und weiß, okay, jetzt bald schließe ich die Augen und trete meinem Herrn endlich gegenüber. Ich hoffe auch, dass ich da sitze und als würdig befunden bin. Ne, und ich meinen Blick habe und sage, nee, ich war hier nie zu Hause. Jetzt komme ich endlich nach Hause. Jetzt komme ich endlich zu der Vollendung dieser Verheißung, für die ich mein Leben lang schon ringe, wonach ich mein Leben lang baue und suche. Jetzt werde ich endlich eingepfropft, und bekomme meinen neuen Leib. Und jetzt komme ich endlich an diesen Ort, wo einfach wirklich alles gut ist und wo ein gerechter Richter ist und eine gute Regierung ist und wo es mir gut geht und wo die letzte Träne abgewischt wird. Weil da Hoffnung nur noch ist und Liebe herrscht. So kein Dunkel mehr ist. Das ist eine Sache, wo wir wach sein müssen. Eine andere Sache, die ich an Isaak toll finde, obwohl er diese Verheißung hat, dass es sein Land ist, vom Schöpfer, dem alles gehört, hat er sich sein Land, seine Verheißung nicht genommen. So, weil er meinte, das ist mein Recht. Sondern er hat auf Gottes, er hat darauf gewartet, dass Gott halt seine Verheißung gibt und erfüllt. Und das ist auch eine wichtige Perspektive, die ich haben möchte und die ich immer wieder lernen möchte, so dass ich, obwohl ich vielleicht ein Recht habe, so nicht auf mein Recht bestehe und poche, so, weil es macht mich krank und unglücklich und unzufrieden und ich nehme mir im Endeffekt dann Sachen, die mir überhaupt nicht zustehen. Halte dich nicht an Dingen, die zu groß für dich sind, sagt Gottes Wort. Sei lieber im Kleinen treu. Und auch da ist ein Punkt, der echt schwer ist, einmal nicht zu verschmelzen mit dieser Welt, weil mein alter Mensch ist von dort und das fühlt sich heimisch an. Auf der anderen Seite halt zu warten, dass Gott seine Verheißung erfüllt, dass der Tag Gottes kommt und der Moment, die Zeit Gottes, so, dass er sagt, und jetzt passiert's. Da zu sitzen und zu warten, ist das Schlimmste überhaupt. Und das beweist Vertrauen und Glaube und Liebe und Demut und Gottesfurcht. Und da sind wir Menschen halt nicht gut drin. Das ist eine Sache, die lerne ich und dann vergesse ich es wieder und muss es wieder neu lernen. Es gibt Dinge, da vertraue ich von Anfang an und warte einfach ohne Probleme. Und es gibt Sachen, wo ich mir in meinem Kopf alle möglichen Wege zusammenbastle, dass ich das bekomme, was ich will. Oder das jetzt eintritt, was mir zusteht, was ich meine. Oder alles irgendwie mir zurecht baue und suche, dass endlich eine Lösung ist für mein Problem. Aber es reißt mich nur noch tiefer in Dunkelheit und ins Unglück. Eure Kraft ist im Stillsein und im Ruhen bei mir. Im Warten und im Vertrauen. Im mich suchen und mich fragen. Und bei mir anklopfen, um eine Wohnung zu finden. Einen Ort, wo ihr sicher seid. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer sucht, der wird finden. Und wer fragt, dem wird geantwortet. Das ist was, was ich nicht vergessen möchte. Auch wenn ich vollkommen Mensch bin, wahrscheinlich auch vollkommen Mensch bleibe, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ich will, so lange wie es jetzt heißt, in dieser Gnadenzeit, in der wir uns befinden, ich möchte meinen Blick nicht verlieren, um was es wirklich geht und was wirklich wichtig ist. Und ich will Gott vertrauen lernen. Und Isaak hat es nie bekommen. Auch Israel, also Jakob, hat die Erfüllung der Verheißung nie gesehen. Und auch Josef, durch den wir jetzt gehen, wird das nicht sehen. Wir kennen die Geschichte, deswegen kann ich vorher erzählen, der wird verkauft nach Ägypten, ist dort Sklave, und zwar über Jahrzehnte, und bringt seine Familie dann nach Ägypten. Und die Familie bleibt dort und wird mehr und mehr, aber für 400 Jahre, bis der Moment kommt, wo dann Mose berufen wird. Das Volk Gottes jetzt rauszuführen ins verheißene Land. Und selbst dieser Mose und dieses Volk, die meisten davon werden das verheißene Land nicht sehen, die Erfüllung dieser Verheißung. Weißt du, Gott hat uns viel verheißen, und wenn er in deinem Leben spricht und dir irgendwann in einer bestimmten Sache gesagt hat, hey, das wird gut, ich werde das lösen, vertraue mir, heißt es nicht unbedingt, dass du das auch sehen wirst. Aber er wird es tun. Vertraue dich deinem Gott an und lass ihn machen. Denn ich möchte nicht von meinem Herzen her an diesen Punkt kommen, wo dieses Volk, das dann da war und das im verheißenen Land lebte und das gesehen hat, wie Gott die Riesen und die großen Völker, die dort wohnen, so einfach vernichtet hat oder vertrieben hat oder besiegt hat. Ich möchte nicht an den Punkt kommen, wo ich dann dastehe und sage, ich bin mit dir als König nicht mehr zufrieden und als Leiter und als Regent, sondern ich will meinen eigenen König, so der mir gleich ist, so der soll regieren. Das, was wir Christen heutzutage haben, das ist was Wundervolles. Das ist das, was Israel damals hatte, bevor König Saul kam. Wir haben unseren König und unseren Hirten und unseren Lehrer, der führt uns ganz persönlich, wenn wir ihn suchen und nach ihm fragen. Es ist erschreckend und es macht mich traurig zu sehen, wie viele Christen damit unzufrieden werden und sich einen Saul wünschen. Oder einen König David. Gott ist viel besser. Vers 2, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt. Also schon ein bisschen Zeit wird ins Land gegangen, wo nichts passiert ist. Als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Billas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und Josef brachte vor ihrem Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. So das Nesthäkchen, ne, der kleine Josef, kleine Petze. So ein, werden noch sehen, so ein ist mehr geliebt von seinem Vater als alle anderen Brüder. Ja. Ist schon eine schwere Ausgangssituation für ihn. Vers 3. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Bunter Leibrock war einfach ein verziertes Gewand mit langen Armen. Und das sollte repräsentieren, du bist der, der mein Erbe weiterführt. So, du bist der Chef. Zumindest wenn meine Bibelkonkordanz da recht hat. Ja. Aber da sind sich eigentlich alle Theologen einig. Jedenfalls die, die ich kenne. So, also, so, du bist mein Favorit. Ja. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn. Und sie wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum. Naja gut, warten wir erstmal. Ist eine schwere Situation, ne? Und das ist eine Sache, die auch für uns Eltern wichtig ist. Jetzt sitzt mein Sohn hier mit drinnen im Gottesdienst, so, aber ich hoffe, du kannst es nachvollziehen und verstehen, so, ne? Aber es ist, manche Kinder sind einem näher von der Person her als andere. Obwohl man alle liebt, so, ne, ist man doch mit manchen kommt man besser klar, sag ich mal. Ich habe Glück, so, und ich komme eigentlich mit all meinen Kindern gut klar, ne, und habe auch alle lieb. Aber ich sag mal, manche davon sind vielleicht komplizierter als andere oder kosten mehr Energie oder Kraft oder ich muss mich mehr konzentrieren und anstrengen, irgendwie so zu reden, dass es rüberkommt, was ich sagen will, als bei anderen. So, ne? Diese Ungleichheit, die ist da und die kann man auch nicht wegmachen. So ein Elternteil, das sagt so, ich liebe meine Kinder alle gleich, die sind alle gleich für mich, das ist Schwachsinn, das glaube ich nicht. So ein, ne? So ein, aber was mache ich damit? Ne? Ich meine, das ist wie in der Gemeinschaft, sage ich mal. Da gibt es auch Leute in der Gemeinde, mit denen komme ich einfach leichter klar als mit anderen. Manche sind mir angenehmer als andere, wo ich mich mehr anstrengen muss. Ne? So, und das ist was ganz Normales, das ist nicht gemein. So, und, aber was mache ich damit? Behandle ich deswegen die, die mir mehr oder lieber sind oder anders? Und gebe weniger bei denen, bei denen schwerer ist für mich oder mehr Mühe macht. Vor Jesus sollte das nicht so sein, denn wir sollten uns alle gleich sehen. Ohne Ansehen der Personen. Und das ist gar nicht so einfach. Ja. Weil ganz natürlich verbringe ich natürlich schneller Zeit mit dem, mit dem ich weniger Komplikationen habe oder mich weniger anstrengen muss. Oder mich weniger bemühen muss. Ne? So, aber das ist halt die Sache. So in der Familie, in der Gemeinde und überall im gesellschaftlichen Sohn. Jesus ist der, der uns halt beibringt, investiere dich in jeden gleichermaßen. Sogar in deine Feinde. Sogar in die, die dich fluchen. Segne die. So, gib bei denen, die fordern. Nicht dauerhaft, aber bis zu einem bestimmten Maß und Punkt. Und das ist eine Sache, die will ich lernen, denn das ist, seinen Nächsten zu lieben. Und deswegen muss ich mich vor allem, und für mich ist es ein praktisches Werkzeug, dass ich mich praktisch darauf konzentriere, auf die Leute, bei denen ich mehr Arbeit habe oder die, wo es mir schwerer fällt, die ich nicht so mag oder nicht so leicht mögen kann. Mich genauer neben sie zu setzen und sie anzusprechen. So, um mich zu investieren. Ja. Und oft erlebt man wirklich Wunder, dass man merkt, so, hey, so schlimm ist es gar nicht. Dieser Mensch ist mir viel ähnlicher, als ich erwartet habe. Beim Evangelisieren genau das Gleiche. Ich bin oft zu den Leuten hingegangen, die mir am meisten Angst gemacht haben. Und habe erlebt dann, oder Gott hat mich mehr oder minder innerlich gezwungen, zu den Leuten mehr zu gehen, zu denen ich nicht gehen wollte, weil ich Angst hatte. Aber in den Gesprächen war ich jedes Mal baff zu sehen, so, hey, die Leute sind mir ähnlicher, als ich dachte. Oder angenehm. Das Kind, das am meisten Ärger macht, das ist das Kind, mit dem ich am meisten Zeit verbringen muss. Kennt ihr, ne? Das ist auch das Kind, das am meisten in deinem Kopf ist und dich beschäftigt. Und so ist es in der Gemeinde halt auch. Und was machst du damit? In so einem Vater möchte ich nicht sein. Ne, denn das, was Isaac, ach Quatsch, Jakob hier produziert, ist Bitterkeit und Eifersucht. Zorn und Wut bis dahin, dass sie ihren Bruder dann töten wollen. Die Brüder hassen hassen ihn so sehr, dass sie ihn noch nicht mal mehr grüßen. Und das ist eine Sache, dieser Hass, wo ich sehe, der kommt hier vom Stolz her. Mit dem Warum? Ich habe das gleiche Recht. Ich bin sogar der Erstgeborene, könnte Ruben sagen. Ne, keiner hat hier so viel Zeit mit meinem Vater verbracht wie ich. Ich bin doch auch ein Sohn von Israel. Warum hier immer Nesthäkchen Josef, der Kleine? Ne? Aber das ist eine Sache, wo ich halt lernen muss, als Christ dann zu schlucken und zu sagen, okay, es geht aber nun mal nicht mehr um mich. Ne, heute sehe ich viele Christen, die genau diese Bitterkeit und diesen Zorn und diese Eifersucht, die da reingeraten sind und da drin gefangen sind. Weil der Auslöser der angegriffene Stolz ist. Macht mir wirklich Sorge, deswegen spreche ich es hiermit an. Was ich gerade sehe, ist bei vielen Christen, die wirklich eifrig sind für den Herrn, die mit Gottes Wort keinen Kompromiss machen wollen, die auch Gott folgen und suchen, die wirklich, wie nennt man Christen, die extrem, ex naja, ist egal, wo manche Christen angucken und sagen so, naja, Gott, na, man muss nicht übertreiben, ne? Aber dass gerade die es so ernst meinen, Satan auf den Leim gegangen sind und jetzt gefangen sind in der Dunkelheit. Wegen Corona, wegen der Regierung, die kommt, wegen der neue Form, die Freiheiten halt nimmt oder einschränkt, sich selbst zu entscheiden und was auch immer. Die das verbinden halt und forschen mit dem Antichristen und mit dem Reich des Antichristen, das kommt und der Trübsal. Und ich denke immer, ihr alle wisst, wovon ich rede. Wenn nicht, ist auch nicht jetzt schlimm. Ne, und was ich ja auch sehe, weil wir sollen wach sein, ne? Und wir sollen die Zeichen sehen und wir sollen die Prophezeiung beobachten, die Erfüllung der Prophezeiung. Und das ist wichtig, damit ich einen sauberen Blick habe und erkenne, ich bin nicht von dieser Welt und Jesus kommt bald. Ne, aber das Ding ist halt, was ich dann immer sage, so, hey, du musst aber auf dein Herz gucken und auf deine Gedanken und auf deine Lippen. Was ist am meisten, was ist am meisten, was nimmt am meisten Raum ein? Ist es das Predigen und das Erzählen von der Dunkelheit, der Ungerechtigkeit und des Bösen? Oder ist es die Liebe und das Licht und die Wahrheit? Hast du vergessen oder hast du im Blick, dass das hier die Gnadenzeit Gottes ist? Auch die Vorbereitung des Antichristen ist die Gnadenzeit. Und selbst die Trübsal gehört für mich noch mit zur Gnadenzeit, denn da bekehren sich etliche. Oder ist es für dich eine Zeit, wo nur noch das Dunkle herrscht? So ein Prediger möchte ich nicht sein. Ich möchte das Licht verkündigen und ich möchte das Licht in meinen Augen haben und auch geben. Die Gnade nicht vergessen und die Verlorenen suchen, und nicht das Böse erforschen und analysieren und dann darüber geben, hey, das macht finster. Es macht bitter. Es macht zornig und wütend. Und es führt zu Krieg und zu Zerstörung. Und das ist gefährlich. Das hat nichts mit Gott zu tun. Denn an den Früchten wirst du erkennen. Deswegen sollen wir unseren Glauben auch prüfen. Es ist wichtig, wach zu sein in diesen Zeiten. Es ist wichtig, die Prophetien ernst zu nehmen und zu gucken, und zu sehen, dass sie sich wirklich gerade erfüllen. Und dass es nicht mehr lange sein kann, bis unser Herr kommt, aber wir müssen funktionieren und Licht sein und Salz. Und wir sind nicht Salz, indem wir die Werke des Bösen predigen und erforschen. Das ist nichts, was in meinem Kopf sein soll, nur bis zu einem gewissen Maße. Ne, aber ich merke es bei mir selber so, wie ich manchmal mich verloren habe und auf einmal da sitze und nur noch verfinstert bin und böse und weißt du, ich muss da viel drüber nachdenken, auch letzte Woche, über die allgemeine Impfpflicht, die jetzt kommt. Und dass es ganz normal war für mich, in meinem Alter halt, solange ich in Deutschland lebe, dass ich mich selbst entscheiden kann für alles. Was ich denke, was ich sag, was ich lebe. Also bis zu einem gewissen Maß. Wenn man die Gesetze natürlich verstößt, ist klar, aber ne, bis dahin war das halt so frei und natürlich. Ne, und das ändert sich jetzt. Aber ich muss halt lernen, damit umzugehen als Christ. Weil ich möchte da gesund durch und ich möchte so viele wie möglich erreichen, auch in dieser Zeit. Und die Woche saß ich am Balkon und musste so über die Welt nachdenken. Im Ganzen. Die vielen Völker, die da sind, die vielen Regierungen, die da herrschen. Schon immer. Und wenn ich da hingucke, dann ist doch die Mehrheit schon lange unterdrückt. Hat eine Regierung, die sagt, wie man zu denken hat und was man zu glauben hat und was nicht. Es gab nie mehr Christenverfolgung als heute. Und es wird morgen mehr. Und das ist eine Tendenz, die wird nicht mehr sinken. Und ich gucke hey, die Christen dort, die dürfen sich noch nicht mal treffen zur Bibelstunde. Die müssen sich heimlich treffen und die werden erwischt. Und wenn die verpetzt oder erwischt werden, dann müssen die ins Gefängnis oder müssen Strafe zahlen oder werden gequält, geschlagen, missbraucht, oder vielleicht, oder sogar getötet. Es kommt darauf an, halt, wo du bist, jetzt gerade in der Welt. Und trotzdem treffen sie sich weiter, sind Licht und predigen nicht das böse Regime, unter dem sie da sind, sondern sie predigen die Regierung von Jesus Christus, den König der Könige und seine gerechte Herrschaft. Wir haben ein Schwert bekommen und entweder greife ich heute das Schwert von Petrus und kämpfe meinen Kampf gegen meine Unterdrücker, die Jesus verhindern wollen, oder mich. Oder ich nehme das Schwert, das Jesus mir in die Hand gedrückt hat, und das ist sein Wort. Es ist zweischneidig und es trennt zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, aber es heilt und es heiligt und es macht gesund und sauber und bringt eine Ordnung in mich und in dem, wo ich es anwende, weil sein Wort nicht leer zurückkommt. Für mich ist die Predigt heute wirklich wichtig, weil ich mich nicht von Satan dazu bringen will, getrennt zu werden vom Christus oder von meinen Geschwistern oder von Gott oder von seinem Wort, von einem gesunden Wandel, von der Freude an dem Evangelium. Das ist das, was ich verkündigen soll. Und von daher, wenn du da drin steckst oder wenn du jemanden kennst, der da drin steckt, dann besinne dich und erinnere und sage, hey, es geht um was ganz anderes. Auch wenn du recht hast, vielleicht so. Aber wenn da Bitterkeit rauskommt und Dunkelheit und Zorn und Wut und der Stolz und der Ego gefördert ist, dann ist das nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Und es ist wichtig, weil viele gerade wirklich auch Freunde von mir, Menschen, die ich seit Jahrzehnten, na, Jahrzehnten nicht, aber seit, na, manche schon, kenne und dass immer Brüder oder Schwestern waren, wo ich dachte, so krasse Christen, voll die Erbauung und die Ermutigung für mich. Weil die gerade so gefallen sind in die tiefste Dunkelheit und nichts anderes mehr wissen, als das zu predigen. Das ist wirklich schlimm. Und das ist was, was ich nicht will. Und natürlich sind die Zeiten dunkel und die werden dunkler. Aber hey, ich bin nicht hier, um mir zu gefallen, und ich bin auch nicht hier, um mein Recht einzufordern. Und wenn eine Regierung mich unterdrückt und mir sagt, wie ich zu leben habe, dann ist das so, sagt Gottes Wort. Bis zu dem Grad, wo sie mir verbietet, mit Gott zu leben und seinen Willen zu tun. Dann ist es der Moment, wo ich sage, hey, im Endeffekt ist Gott der, der regiert und der Chef aller Chefs und der König aller Könige. Da kann ich dir nicht mehr gehorsam sein in dem Punkt. Da muss ich leider jetzt mit den Kosten leben und kämpfen und eine Trennung machen und sagen, du bist jetzt mein Feind. Aber bis zu dem Punkt habe ich mich unterzuordnen und meinem Herrn in dem Sinne dann zu dienen. Selbst bei einem schlechten Chef, der dich ausnutzt, sagt Paulus, der dich unterdrückt, selbst da sollst du dich unterordnen unter dieser ungerechten Herrschaft, weil du Gott damit dienst, Jesus damit dienst und ihm als Zeugnis gibst. Und das ist sau schwer. Gerade dann, wenn man von Natur aus jemand ist, der sehr egobezogen ist und sehr auf seine Rechte pocht. Ja. Das ist ein Punkt, wo ich jetzt aufpasse, echt, und ich finde es herausfordernd für mich. Und ich erkenne auch ein bisschen, warum Satan da so leichtes Spiel hat, das als Werkzeug zu nehmen, Bitterkeit zu provozieren, aber auf heiligen Boden oder im heiligen Namen Gottes oder was auch immer. Weil das oft auch Christen betrifft, denen Christus und das Evangelium zu langweilig geworden sind. Oder die nicht mehr fühlen in ihrer Beziehung mit Gott. Die das Wort kennen und es einfach alltäglich ist. Die sich sehen nach Power und Kraft, nach Action, wieder Krieger zu sein oder was zu prophezeien, sich Gott nahe zu fühlen, und das geht natürlich durch Dunkelheit sehr gut. Ja. Weil man dann wieder was fühlt. Weil man dann wieder prophezeit. Weil man dann wieder im Kriegsmodus ist, für die Gerechtigkeit kämpft und das Leben wieder Sinn macht irgendwie für Christen. Aber das ist leider eine Illusion. Weil hinter dem steckt nicht Gott. Zumindest jetzt gerade nicht. Und das ist eine Sache, vor der ich warnen möchte. Dass man da aufpasst. Und dass man da Ordnung reinbringt dann und Licht reinbringt, wenn man jemanden kennt. Ich führe lieber diesen heiligen Kampf Gottes. Und für mich ist gerade die Zeit für uns Christen, das ist meine Meinung. Aber ich bete, seit Corona angefangen hat, denke ich darüber nach. Und jetzt gerade kommt mehr und mehr zusammen, aber ich. Meine Meinung ist, wir befinden uns gerade, wenn man es als Bild nimmt, in dem Punkt, wo wir wie Petrus vor einer Legion stehen und uns entscheiden müssen, wie reagiere ich jetzt? Läuft alles anders als erwartet. Ich sehe Jesus als Schwächling oder als Verlierer. Aber das, was dran war für die Jünger Jesu und für Jesus, war Klappe zu halten und still zu sein und ruhig zu sein und zu vertrauen, denn auch diese Tage des Stillseins und des Wartens waren wichtig. Zu sehen, wie es scheint, als ob Jesus Verlierer ist und schwach ist. Zuzugucken und sich darüber Gedanken zu machen, die haben das nicht verstanden. Jesus ist gekreuzigt, Jesus ist tot. Ich kaufe ein Grab, da legen wir ihn rein und salben ihn noch so. Und die haben auch nicht erwartet, dass er wieder lebendig kommt, deswegen waren sie alle so überrascht. Jesus ist da, ja klar. Und dann ist Jesus da und sie haben wieder eine Zeit, wo sie erleben, ey, das ist Gott, der da ist und der da wirkt. Es ist gut jetzt zu warten und ruhig zu sein, ihm zu vertrauen und auf seinen Zeitpunkt zu warten. Und dann verschwindet Jesus wieder. Tschim. Macht gut, Freunde. Ich schicke euch aber noch jemanden von meiner gleichen Art, wie ich, nur anders. Wartet auf den Heiligen Geist. Und dann kommt wieder diese Zeit des Wartens und der Ungewissheit. Und was ist nun? Wozu dient mein Leben? Ich meine, die sitzen da alle und machen Bibelstunde, so ein Abendmahl, Beten, Lobpreis, Gemeinschaft. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Der Staat, in dem die Christen leben, wird immer radikaler und krasser gegen Christen. Und die machen sich Sorgen, weil der Druck größer wird und weil sie langsam verfolgt werden. Aber es geht ein und aus und wir sitzen nur zusammen und freuen uns am Evangelium und teilen das Licht Gottes. Da sind keine Massen, die sich gerade zu Jesus bekennen in der Zeit. Das ist einfach ein stinknormale, langweilige, also nicht langweilig, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Nicht aufregende christliche Gemeinschaft. Genau das ist der Wille von Jesus, sein Schwert. Weil in der Zeit lernen sie mit dem Schwert umzugehen, lernen sie es zu verstehen, zu lieben. Bekommen sie den gesunden Blick dafür, dass es um verlorene Seelen geht und um nichts anderes im Gottesreich und in dieser Zeit. Es geht nur um verlorene Seelen und sonst nichts. Es geht nicht um deine Heiligkeit, damit du viel weißt und viel erklären kannst. Es geht nur, wenn du was weißt, darum, dass du dein Wissen demjenigen gibst, der es noch nicht weiß. Das sind Menschen, die gerettet werden müssen. Und zwar durch dich und durch mich. Und das lernen die dort. Und sie lernen dort Jesus lieben. So, und sie teilen, was der Heilige Geist ihnen gezeigt hat. Und freuen sich dran. Aber noch ist die Zeit des Kampfes nicht da. Und dann kommt Pfingsten. Und dann kommt der Tag, wo man sein Schwert nimmt und wo man rausgeht und wo man mit Gerechtigkeit kämpft. Nicht gegen Fleisch und nicht gegen Blut, sondern gegen die dunklen Mächte. Und die Leute bekehren sich und übergeben ihr Leben Satan und oh Gott, übergeben ihr Leben Christus, und Satan kann nur dastehen und kann nichts tun. Seine Hände sind gebunden. Und er kann noch so viel reden, die Leute hören ihn nicht mehr, weil sie nur noch die Gerechtigkeit hören. Es gibt Zeit zum Kämpfen und zum Rebellieren und zum Meckern, und es gibt Zeit, wo man einfach die Klappe halten sollte und erstmal Weisheit sucht und erstmal Freude findet am Herrn und an seinem Glauben und an der Gemeinschaft. So, ich möchte nicht bitter werden. Und ich kenne Bitterkeit. Es ist übel. Und es frisst und es nagt und es verblendet und es entfernt und es spaltet und es zerstört. Das ist nicht der Weg, den Jesus mir vorgelebt hat und den ich gehe. Sondern deswegen wirke ich lieber jetzt dumm und schwach. Aber ich weiß, es wird der Moment kommen, wo Christus seine Stärke beweist. Lass nicht zu, dass du bitter wirst. Dein Bruder hast. Petrus sagt, der, der seinen Bruder hasst, oder Johannes, weiß ich jetzt nicht, so, der kennt Gott nicht. So, ihr seid berufen zur Brüderliebe, zur Geschwisterliebe. Und ich kenne jetzt schon Christen, die andere Christen nicht grüßen, wegen ihrer Bitterkeit, weil sie verblendet sind und denken, das ist Gerechtigkeit und Wahrheit, das ist es nicht. In einem Forum war ich so, da sagt die eine so, ja, ich bin nicht mehr in der Gemeinde, weil der Pastor da hat sich impfen lassen. Den höre ich doch nicht mehr zu. So, wo ich nur gefragt habe, so, naja, aber redet denn der Heilige Geist nicht mehr durch ihn jetzt, oder? Ne? Das ist einfach irre. Josef aber hatte einen Traum und er verkündigte ihn seinen Brüdern. In Vers 5, da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld. Und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, ja, willst du etwa unser König werden, ja? Willst du über uns herrschen? Und darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, ja, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, oh, da tadelte ihn sein Vater und er sprach zu ihm, ja, was? Ja, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich, etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber, der bewahrte das Wort im Gedächtnis. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seinem Reden. Hey, der hat aber auch echt, der Typ hat es auch nicht leicht. Also ein bisschen leid tut er mir. Ne? Ich meine, der kann doch nicht dafür, dass er nun mal der Würmling ist da drinne, das Nesthäkchen, und Ich meine, das merke ich ja selber, ne? Die Emma, die kleine Süße, die kam halt so spät nochmal so, denn ich weiß auch nicht, ne? Die anderen sind schon so groß. Ich werde jetzt Piet nicht mehr auf meinen Schoß nehmen und, ne? So ein, das macht man mit kleinen Kindern. Das ist einfach, da hast du eine ganz andere Art von Beziehung dann, ne? Ist klar. So ein, und da kann der ja nicht dafür, wann der geboren ist. Und es steht ja da, das ist der Grund, warum er ihn mehr liebte. Weil er ihn halt in dem Alter noch bekommen hat. Ne? So ein, ist halt nochmal so ein kleiner, oh, süßer, so, ne? Das sind, ich glaube, der Josef, der meint das auch gar nicht böse. Man sieht ja dann später, was für ein demütiger Mensch der ist, ne? Und auch wie sauber er im Herzen ist, Gott gegenüber, ne? Dass er sagt, so, wie könnte ich denn sündigen gegen meinen Gott? Ne? Wo dir die anderen Brüder anguckst und denkst so, hoi, 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 so, na, da ist aber kein reines Herz, ne? So, das müssen sie erstmal lernen. Und er kommt dann, und Gott segnet ihn natürlich, so, und es läuft einfach, was er macht, so, und dann kriegt er auch noch diese Träume. Und er weiß genau, dass die Träume von Gott sind. Und da er nun mal das richtige Herz hat, nämlich ein Herz Gottes, schweigt er da nicht drüber, sondern macht die auch laut. Ne? Und ich glaube, die haben ja schon, ich glaube nicht, das war einfach nur so ein Dialog, so mit den Brüdern, weil da war Hass. So viel Hass, dass sie den nicht mehr gegrüßt haben. Oh nee, die Bäume, hey. So ein, ne? Und das war eine Gruppierung, wo man sich nochmal mehr so ein bisschen, so ein, weißt du, und dann kommt halt er dahin, und ich glaube nicht, dass er Freude dran hatte, diesen Traum zu erzählen. Ich glaube nicht, dass das so war wie in der Bibelgeschichte hier oder in irgendwelchen christlichen Filmen so, wo der Josef ankommt, so einen bunten Regenbogenhemd so und sagt so, ja, ich hatte einen Traum, so, ne? Sondern ich glaube, der hatte da Angst und Panik, so. Und dann schenkt ihm Gott noch einen zweiten Traum, wo auch noch sein Vater und seine Mutter sich niederbeugen, und er weiß genau, um was es da geht, und sein Vater auch und die Brüder auch, ne? Das ist eine Prophezeiung. So, und der hatte da bestimmt keine Freude dran. Der ist bestimmt nicht mit Freude da in die Zisterne, sitzt da und ja, verkauft mich und geht dann freudig mit der Truppe los, so ein, vom Pharao, und dient da und klotzt da, ist im Gefängnis, ah, Gott ist mit mir, so ein. Der hat ein echt bescheidenes Leben. Obwohl er so gerecht war. Und die Vorsehung hatte und eine Berufung von Gott. Ne? Ich möchte nicht tauschen, ehrlich. So ein, kann ich auch nicht, wäre viel zu doof, denn da mitzuregieren, so, da bin ich echt nicht für gemacht, aber, ne, aber es ist trotzdem, hatte der das nicht einfach, so ein Aber, was er hat, ist wirklich Gerechtigkeit, weil, und Gottesfurcht, weil er spricht's aus und er spricht's an. Und er verschweigt nicht, was Gott vorhat. Auch wenn es für sein Ego eher demütigend ist. In dem Fall. Wenn er dann steht und sich alle verbeugen, dann ist es nicht mehr demütigend. So ein, ne. Ich will, und das ist eine Sache, die habe ich auch die 2 Jahre jetzt immer wieder im Kopf. Mal sehen, ob ich es hinkriege, so ein Spruch. So ein, ich lasse mir mein Leuchten nicht nehmen, weil es andere blendet. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann sollen sie doch da plinkern und sagen, ne, scheinlich so, so ein, das stört mich, so ein, oder ich kann überhaupt nichts mehr so richtig jetzt erkennen, weil du bringst mich durcheinander mit deinen Gedanken. So ein, ich fühle mich die ganze Zeit gerecht und so, und jetzt auf einmal fängst du an zu labern und ich merke so, ja, okay, vielleicht, manches stimmt ja doch nicht. Nee, das nervt mich so, ne? So ein, weißt du, und ist mir egal. Und das ist eine Sache, da musst du dich entscheiden. Du selber musst dich entscheiden, wie du zu leben hast und wie du leben willst, weil allein meinen Kindern gegenüber, dann will ich mir das Leuchten nicht nehmen lassen, sondern ich möchte ihnen jetzt gerade ein Wegweiser sein und eine Zuflucht und eine Weisheit geben. So ein, und Gedanken geben, die gegen das streiten, was sie den ganzen Tag hören. So ein, und dazu muss ich aber Weisheit finden und suchen. Und das ist meine Aufgabe. Und da muss ich mich hinsetzen und Zeit verbringen mit Gott. So ein, und es ist einfach gerade so eine irre Zeit der Dunkelheit und der Verschwommenheit, dass ich nicht sagen kann, was Wahrheit ist. Ne, und hatte so ein Bild beim Autofahren gestern, so ein, Weil ich Panik hatte, dass jetzt Corona-Gespräch kommt, als wir, weil ich noch nicht geimpft bin und weil wir zu meinen Schwiegereltern gefahren sind, und die sind schon geboostert mit der Überzeugung, ich muss mich auch testen lassen und so weiter, ne? Und Timo auch. Da kommst du natürlich zu dem Punkt, wo du schon mal im Kopf alles vorbereitest, so Gespräche, ne? Was passieren könnte und was du da antwortest, Klavus, so, ne? Aber ich war nichts, ne? Aber ich hatte nur so dieses Bild, wo ich halt da stehe und zwischen zwei Stühlen. Und zu mir wird halt gesagt, setz dich. Ne? Und ich stehe halt da zwischen den Stühlen, ich gucke mir beide Stühle genau an und ich denke so, nee, die sind mir beide zu wackelig. Ne? Es war unbequem, aber ich bleibe jetzt lieber stehen erstmal. So, weil ich weiß nicht, wo ich mich hinsetzen soll, was sicher ist. Ne? Und das ist momentan meine Lage. Da ist nichts mit Weisheit, Erkenntnis oder irgendwas, Sicherheit. So. Ist einfach nur ein doofes Dastehen und beobachten und gucken, was kommt und denken, ich weiß es nicht, so. Aber ich kann auch jetzt nicht handeln. So. Und wenn es so ist, dass ich in eine Zisterne geworfen werde oder verkauft werde oder ermordet werde oder was auch immer leiden muss wegen irgendwas, was ich nicht verstehe und was ich nicht beeinflussen kann, weil ich nun mal der bin, der ich gerade bin und so funktioniere, wie ich gerade funktioniere, so, dann ist das so und ich werde es vertragen. Aber das Ding ist halt, wir kennen ja Josef sein Leben und wie es endet. Das hat einen Sinn. Sein ganzes Leben hat einen Sinn. Und der Typ musste alt werden, um erst den Sinn zu erkennen. Damit hätte er nie gerechnet. Ne, zu erkennen, so, was Gott macht mit dem Leben von einem Menschen. Und was das beeinflusst für viele Leben, von vielen Menschen. So, und da möchte ich mit drin sein. Und da möchte ich meinen Gott feiern. Sein Vater bewahrte das Wort im Gedächtnis. Der hat sich auch aufgeregt. Klar, ich bin der Vater. Ich beug mich vor meinem Kind oder was? Soll ich dir die Füße putzen, mein Sohn? Willst du mich erziehen? Ne? Ich bin der große Jakob, der mit Gott gekämpft hat und gewonnen hat. Ich bin der Israel. Sohn, und ich beug mich vor dir nieder. Du, der du noch nicht wirklich was arbeiten musstest, der es dir immer gut ging, du bist der mit dem goldenen Gewand, ne? Mit dem bunten Gewand. So ein. Aber dennoch kennt sein Vater Gott und hat seinen Vater Gott erlebt. Und ich denke, dass auch sein Vater in seinem Herzen seinen Gedanken denkt, naja, gut, wie war es denn bei mir? Ich bin ja auch als Zweitgeborener auf die Welt gekommen, aber tja, manchmal ist der Letzte der Erste, ne? So ein, sind, wo er selbst schon gelernt hat, so wie Gott manchmal Dinge dreht, die sonst nicht passieren. Und das ist unser Gott. Das ist der, dem wir nachfolgen. Deswegen sagt auch Jesus, hey, die Dinge müssen passieren, fürchte dich nicht. Du musst nicht in Panik geraten, dich verteidigen, für irgendwas kämpfen oder sonst was. Bleib mal ruhig. Schömer. Ist doch mein Plan. Hey, das ist doch der Anfang. Es wird noch schlimmer, wirst du sehen. Das sind Wehen. Und diese Wehen kommen mehr und öfters, weil die zu was hinführen. Diese Wehen werden stetig dann sein und so sein, dass man denkt so, Mann, wann ist es endlich vorbei? So. Aber es braucht doch Wehen, damit es zu einer Geburt kommt. Und ich mache keinen Kaiserschnitt hier. Also entspann dich doch mal und bleib ruhig, weil ich hab die Kontrolle, du nicht. Du bist mitten im Chaos und in der Ungewissheit, ist klar. Für dich ist alles neblig und du weißt gerade nicht, wo du hinrennst. Alle sind sicher oder alle unsicher, ist aber in Ordnung. Weil ich sitze hier auf meinem Thron und bin ganz entspannt und ruhig. Und dein Leben ist in meiner Hand und in meinen Augen und in meinem Herzen. Dein Name rufe ich. Für dich tue ich Fürbitte, mein Kind. Ich baue für dich das Reich. Für dich ist die Verheißung fertig. Du hast das ewige Leben erlangt und den neuen Namen. Wir haben den Bund schon gemacht. Bleib ruhig und vertraue mir. Und ich werde dich hier mit deinem Zeltchen durchführen, bis du im Ziel bist. Du nur kümmere dich um die, die nicht erreicht sind. Und liebe diese Menschen. Und bring ihnen das Licht und das Gute. Denn es ist die Gnadenzeit. Und du, mein Kind, kümmere dich um die, die erreicht sind. Und ermutige und erbaue und tröste und ermahne und liebe, damit jeder durchhält und bis ans Ende kommt. So, du, mein Kind, liebe mich und guck auf mich, such mich, frag nach mir, denn ich bin da und ich bin mit dir, ich bin der gute Hirte. Und dir wird an nichts mangeln, denn ich habe alles schon dir gegeben auf deinem Weg. Und du wirst es täglich empfangen, was du brauchst. Es ist bereitet. Du komm runter, auch wenn dein Ehemann, deine Ehefrau, dein Bruder, deine Schwester, deine Kinder, deine Eltern oder sonst wer so gerade freidreht und in Panik ist oder Angst macht oder dich verwirren will. Du bleib ruhig und such mich. Und das sind Sachen, die kann ich mich jetzt gerade nur festhalten, denn ich will nicht wie so ein Huhn ohne Kopf durch die Gegend rennen. So ein will ich nicht. So, weil es jetzt auch immer mehr in Medien kommt von der gottlosen Welt, so, die halt sagen, ja, die Christen sind auch so Verschwörungstheoretiker, Blödsinn. Das will ich nicht, das ist ein schlechtes Zeugnis. So ein Gott ist überhaupt nicht in Panik oder verwirrt oder. Ich muss hier nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, gegen Regierung und Menschen und Menschengemachtes. Ich will, dass die Gottlosen auf mich sehen und sagen, ja, irgendwas hat der Typ, was ich nicht habe. Irgendwas hat dieser Mensch oder diese Gruppe von Menschen, dieser Ort, was ich gern hätte. Irgendwie bin ich neidisch, dass die keine Angst haben und so ruhig sind. Auch wenn sie sich vielleicht Sorgen machen. Irgendwie wäre ich gern ein Teil von diesem Leben. Weil das um so viel mehr Sinn macht, wenn es dunkel ist. Ja, und deswegen bitte ich dich, dass du uns einnimmst, und zwar komplett. Und dass du unseren Blick sauber machst und gesund hältst. Dass wir nicht verloren gehen, dass wir nicht in die Irre gehen, dass wir nicht blinde Leiter werden, dass wir nicht der Bitterkeit folgen und uns zerfressen lassen, ja. Dass wir nicht Hasser werden und Leid zufügen. Bitte lehre uns, wann welches Schwert dran ist und wie wir unser Schwert einzusetzen haben. Und bitte mache uns geduldig, auf deinen Kommen. Ja, es ist für viele so nichtig, gerade einfach da zu sein, zusammen zu sein und ja, verlieren so viele irgendwie die Freude am Evangelium und an dir. Ja, bitte benutze uns auch da, dass wir die Freude zurückbringen, in die Liebe und ermutigen können und erbauen. Bitte lass nicht zu, dass wir in die Irre gehen. Mach du uns zu einem Licht in dieser Dunkelheit und gib du uns den richtigen Blick und die richtigen Worte, dass unsere Worte Salz sind und auch Verwesung aufhalten. Und auch wenn sie brennen. Ja. Du bist es, dem ich folge und du bist es, dem ich suche. Herr, bewahre auch unsere Ehen und unsere Familien. Lass nicht zu, dass Satan das schafft, nicht uns benutzt oder andersweitig, dass unsere Familien zerstört werden oder gespalten oder verletzen. Gib du uns den Weg, wie wir Frieden stiften können und heilen und segnen. Auch in der Gemeinde, ja, auch auf Arbeit, auch mit denen, was jetzt mehr und mehr kommt, geimpft oder nicht geimpft. Wir dort keine Spaltung mitmachen, sondern dass wir sehen, da sind Menschen, die müssen gerettet werden und darum geht's. Und gerettet, die gehalten werden müssen. Danke, dass ich da ruhig sein kann, weil du bist der Schöpfer von Himmel und Erde und allem, was ist. Du kennst jeden Menschen, der gelebt hat, der lebt und der leben wird. Und ich danke dir, dass ich diesen Ort habe. mein Zufluchtsort. Ja, bitte führe du uns weise durch diese Zeit. Mehr kann ich nicht tun, Herr, als dich zu bitten. Und ich kann dir auch danken, weil ich weiß, dass du es tust. Weil wer dich sucht, der findet dich auch. Und wer fragt, der bekommt Antwort. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das hast du die ganze Zeit bewiesen, seit ich mit dir gehe. Uns allen hier, ja, immer und immer wieder. Und so wird es doch bleiben. Ja, bitte stärk uns im Glauben. Und lass uns in Liebe wachsen und im Frieden und in deiner Gnade. Amen.
Ja. Nur noch 4.